Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 546 des Audiocasts zur CC2 TV. Der Computer Club 2 existierte nun schon seit geraumer Zeit, seit über 10 Jahren, und das ist so eine Zeit, in der hat es so viele Veränderungen gegeben und es hat so viele, Umstellungen gegeben in dem, was wir machen und was wir sind. Darüber möchte ich am Anfang ein bisschen sprechen, aber zuerst möchte ich alle Damen, alle Herren ganz herzlich begrüßen, die hier wieder zuhören, liebe Mädels, liebe Jungs und alle Freunde und Freundinnen. So, das war die Pflichtaufgabe. Nee, ich habe noch eine Pflichtaufgabe. Da liegt mir etwas ganz, ganz schwer im Magen. Ich habe eine Menge Spenden bekommen und nur damit war es ja möglich, das Fernsehstudio aufzubauen. Und ich will mich bei den Spendern ja auch bedanken. Nur es ist ein massives Problem, denn es sind über 1000 Einzelspenden gekommen und ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich denke, dass ich mir zum Jahresende, wenn alles ruhiger wird und sich bei mir auch einiges beruhigt hat, sicherlich die Zeit nehmen kann, um jeden Spender einzeln zu danken. Sicher nicht ganz persönlich, aber zumindest mit einer persönlichen E-Mail. Das habe ich vor, denn die Spender in der Fernsehsendung verlesen ist ein bisschen schwierig. Denn überlegen wir mal, sagen wir mal, es sei nur 1000 Spenden, sind deutlich mehr. Und ich würde jetzt von jedem sagen, und der und der und der und der so und so und der hat noch das und das dazu geschrieben. Und da bedanke ich mich ganz herzlich dafür. 15 Sekunden. 1000 Spender mal 15 Sekunden sind 15.000 Sekunden. Man kann es auch umgekehrt rechnen, man kann auch sagen, sind 250 Minuten und 250 Minuten weiß jeder, was das ist. Das sind über 4 Stunden, also 8 Sendungen. Wenn ich jetzt 8 Fernsehsendungen machen würde und nur Spenden und Spenderinnen und Spender vorlesen würde, wäre ein bisschen sehr blöde. Gut, was kann ich sonst machen? Die hier vorlesen ist genauso blöde. Wer hört sich denn nun bitte schön 4 Stunden lang Namen an? Nach 10 Minuten weiß er nicht mehr, was ich am Anfang gesagt habe. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich die auf der Homepage veröffentlichen will. Das ist auch nach wie vor meine Idee. Nur auch da müssen wir sie ja irgendwo unterbringen. Ich möchte nicht, dass sie irgendwo erscheinen und dann nach der 3. oder 4. Neuigkeit wieder verschwunden sind. Die sollten da schon irgendwo verewigt sein und mindestens mal für ein Jahr da stehen bleiben, sichtbar sein. Aber auf die Homepage selbst habe ich da keinen Zugriff, um das strukturell zu ändern. Da muss ich erstmal mit unserem Webmaster sprechen und mal hören, inwieweit das geht und machbar ist. Und der wird wahrscheinlich erst den Kollegen Back fragen, weil die Homepage auf den Namen von Wolfgang Back läuft. Und ja, das ist die Situation. Ich bin also dabei. Ich werde und will mich bedanken. Jetzt auch nochmal natürlich ganz herzlich Dankeschön an alle Spender. Ohne euch wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Und da gäbe es uns hier an Ort und Stelle nicht mehr. Ich wollte nur sagen, es ist nichts vergessen. Ganz im Gegenteil, ich denke jeden Tag daran und ich fühle mich nicht wohl dabei, dass ich noch keine richtige Möglichkeit habe zu danken. Jo, das war das Erste. Das Zweite, immer und immer und immer und immer wieder kommen Anfragen nach Wolfgang Back. Was ist mit ihm? Lebt er noch? Geht's ihm gut? Ich habe gehört, der ist dement. Ich habe gehört, der ist gestorben. Ich habe lauter solche Erfindungen kommen an. Ich habe sie nun oft genug gesagt in den Sendungen und habe auch von meinen Gesprächen und Telefonaten mit Wolfgang Back berichtet, wo wir über Messen und Ähnliches gesprochen haben, wo er gesagt hat, er will und würde Videos machen, um sie dann in die Sendung zu bringen. Ich warte noch darauf, das geht ja auch nicht von jetzt auf gleich, er muss ja da ja auch was dafür tun und freue mich darauf, wenn das erste von ihm kommt. Nur, ich werde keine diese Anfragen, egal über welchen Kanal sie kommen, beantworten. Denn wenn irgendjemand unsere Sendung, egal ob Audiocast oder Videocast, sieht, irgendeine oder zwei oder vielleicht mal fünf. Und dann sagt, ja, früher war doch mal der oder der dabei. Wo ist der, warum ist der nicht mehr dabei und so weiter. Gehen das ungefähr, ja nicht in dem Maße wie die Spenden, aber dennoch, es ist ja nun so, dass wenn ich jetzt anfangen würde, jedes Mal, wenn diese Fragen kommen, und die kommen, in der Woche 3-4 Mal bestimmt, und ich würde immer wieder das beantworten, das wäre öde und blöde und sonst was. Also, man möge sich bitte selbst informieren. In den Fernsehsendungen habe ich es mehrmals gesagt, in vielen Audiocasts habe ich es mehrmals gesagt. Also, macht euch die Mühe, wenn ihr was wissen wollt, sucht mal danach. Ich werde es nicht jedes Mal wiederholen. Das bestimmt nicht. Und auch zu anderen, die ja ab und zu mal in der Sendung waren oder auch eine Zeit lang mehr oder weniger regelmäßig. Ich werde das alles nicht wiederholen. Die Sache ist erledigt. Wolfgang Back wird irgendwann etwas bringen. Sonst gibt es nichts Neues. Und das war es eigentlich. Ja, vielleicht merkt man, dass ich da so ein bisschen ratlos bin, weil es gibt sich, glaube ich, heute keiner mehr die Mühe, selbst Informationen zu suchen. Ich kann ja in der Sendung auch irgendwo sagen, also ich gebe keine Bezugsquelle für dies oder das an. Im Spezial, im Sonderfall schon. Aber wenn ich irgendetwas einkaufe und das vor Monaten gekauft habe, dann hat der Händler das heute aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr. Der Preis stimmt aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr. Es gibt verschiedene Händler. Ich kann keinen und will keinen empfehlen. Ich sage, wie die Teile heißen. Und der normale Hörer und Seher vom Computer Club 2, der wird wissen, wo er das eintragen muss. Zumal ich immer von diesen üblichen Verdächtigen spreche, egal ob es jetzt eBay oder sonst jemand ist. Es gibt da, oder AliExpress zum Beispiel, es gibt da so viele Möglichkeiten. Und man kann das auch einer Suchmaschine geben und bekommt dann genügend Treffer. Also, ich werde keine direkte Bezugsquelle nehmen, es sei denn, es ist irgendein Teil, was es nur von einer einzigen Firma gibt. Gut, würde ich Windows 10 vorstellen wollen, wäre es albern, die Bezugsquelle zu nennen. Aber wenn ich irgendeine blaue Kiste, die schreien und tanzen kann, vorstelle und die ist noch unbekannt, wäre es sicherlich sinnvoll. Mache ich auch von Zeit zu Zeit, wenn ich es für angebracht halte. Aber sonst nicht. Dann kommen immer wieder Anfragen, ob wir denn unsere Sendungen nicht auch in irgendwelchen offenen und freien Kanälen verbreiten wollen. Im Prinzip ja, aber dann muss ich irgendetwas unterschreiben, dass ich für irgendwelche Sachen und irgendwelche Rechtsverletzungen oder irgendetwas verantwortlich bin. Wenn ich diese Sendungen freigeben würde, das wäre ja möglich, dann will ich nicht für irgendetwas haftbar sein, was dann dabei rauskommt. Denn es kann ja sein, dass sich irgendetwas ändert und plötzlich in 3 Jahren fällt jemand ein, dagegen Beschwerde einzulegen. Wenn das bei mir macht, okay. Aber wenn das irgendwo auf einer anderen Plattform läuft und die nehmen mich in Regress, nein. Wenn da Interesse besteht, bitte fragt an. Aber nicht, wenn ich irgendetwas unterschreiben muss, dass ich für irgendetwas die Verantwortung übernehme. Das geht so nicht. Das kann ich nicht, will ich auch nicht. Werbung ist auch so ein Thema. Wird mir auch immer wieder vorgeschlagen, warum macht ihr keine Werbung in euren Sendungen? Andere machen das ja auch und so weiter. Wir haben früher mal eine Zeit lang Werbung gehabt von einigen Firmen. Aber diese Firmen, die sind nicht mehr das, was sie damals waren. Der ganze Markt hat sich geändert. Und Werbung aus dieser Branche, die mit Technik und Wissenschaft und IT und dem ganzen Kram zu tun hat, ist auch schwierig, weil keiner sagt mir, was ich zu sagen habe. Keiner schreibt mir vor, wie meine Meinung zu sein hat. Das, was allgemein und üblich in den allermeisten Fernsehsendungen ist, dass da irgendwelche Dinge vorgestellt werden oder auch in Zeitschriften und Zeitungen. Und man kann dran fühlen, was dahinter steckt, dass da in irgendeiner Art, na sagen wir es mal ganz vorsichtig umschrieben, Vorteile gegen Artikel oder gegen Beiträge gehandelt wird. Das kommt bei mir nicht in Frage. Und viele Firmen wissen das. Und ich bin auch gar nicht bereit, irgendetwas zu machen, weil wenn das Mist ist, haue ich ihnen das um die Ohren. Wenn sie Glück haben, schmeiße ich sie einfach vor die Füße und sage, so einen Dreck habe ich keine Zeit dafür. Oder ich zeige es eben und sage dann meine Meinung dazu. So, Werbung geht nicht. Ich bin frei in dem, was ich denke und auch in dem, was ich sage. Und so bleibt es. So. Dann habe ich in der letzten Woche gesagt, ich wollte den Sinclair Spectrum in der nächsten Fernsehsendung vorstellen. Jo, gestern haben wir das Ding in Betrieb genommen und so weiter. Plötzlich fing es an zu riechen, so als wenn irgendein elektronisches Bauteil heiß wird. Das Bild war nicht mehr da, das heißt nur noch ein weißer Rahmen im schwarzen Rechteck drin. Und ausschalten, einschalten ging nicht. Dann haben wir gedacht, naja, warten wir mal einen Moment. Und dann fing es richtig an zu stänkern aus der rechten hinteren Ecke, wenn er flach auf dem Tisch liegt. Und da hat es dann ganz kräftig gerochen. Jetzt müsste ich das Ding irgendwann mal auseinandernehmen und aufschrauben, mal gucken, was da ist, ob ich da irgendwas dran machen kann. Oder überlegen. Also leider Sinclair Spectrum, ich werde ihn in die Kamera halten, aber laufen lassen können wir nicht. Aber ich habe mir gedacht, der ZX81 mit einer exorbitanten Speichererweiterung, den könnte man ja mal vorführen, mal zeigen, wie wunderbar das Gerät zu bedienen ist und war und mal ein paar Worte darüber verlieren. Also wirklich mal in Betrieb sehen. Und den habe ich mir geholt. Der ist zwar noch im Karton, aber ich habe mehrere davon. Das heißt, also einer wird auf jeden Fall überlebt haben. Und den habe ich dann in der nächsten Sendung, kommenden Sonntag. Dann, ein Thema ist ein Fingerprint-Sensor, das heißt so ein Fingerabdruckäumel, den man an die Wand nagelt und der dann 500 Fingerabdrücke speichern kann und eine Aktion auslöst, also ein Relais da drin umschaltet, kann man Türen öffnen oder irgendetwas anderes machen. Das Ding habe ich also kräftig getestet. Sehr glücklich bin ich nicht damit. Es geht manchmal. Aber ich wollte Ihnen zumindest mal zeigen. Also unter bestimmten Bedingungen und mit ein paar Tricks kann man so etwas in einem Bereich, der nicht als Hochsicherheitsbereich, dazu zähle ich zum Beispiel meine Wohnung, gehört, da kann man es anwenden. Oder wenn diese Tür zum Beispiel im Blick ist, überwacht ist, also tagsüber, wenn immer jemand da ist, da ist für die Berechtigten der Zugang einfach zu machen. Allerdings nachts und wenn keiner da ist, würde ich so ein Ding allein das nicht machen lassen. Kommt in der Fernsehsendung. Ja, und dann habe ich noch etwas. Jetzt wird es kälter und die Autobatterien, die werden stärker belastet, denn gerade bei niedrigen Temperaturen verlieren sie doch deutlich an Kapazität. Die eine oder andere gibt sogar einfach mal auf. Und um das besser beobachten zu können, habe ich mir ein paar kleine Gerätchen angeschafft. Die werden einfach auf die Batterie geklemmt, ziehen sehr wenig Strom. Das eine funktioniert hervorragend, das andere sagt nur, dass es da ist und es kommt nichts rüber. Will ich aber zeigen und vorführen, will auch darauf hinweisen, worauf man achten sollte und was man kaufen kann und was man auf eigenes Risiko dann kaufen muss, weil es bei mir auf keinem Tablet, auf keinem Telefon funktioniert hat, damit eine Verbindung aufzunehmen. Gut, Verbindung ja, aber bei dem einen keine Daten bekommen habe. Ja, das dazu, das werden wir also diese Woche produzieren und dann wird die Sendung am Sonntag online gehen. Und jetzt fangen wir an. Millionen Passwort-Hacks wurden veröffentlicht. Und zwar wurde die Dropbox gehackt. Das ist zwar schon ein bisschen länger her, nämlich im Jahr 2012. Und mittlerweile wurden aber diese gehackten Hacks veröffentlicht. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, wenn man Passwörter irgendwo speichert, dann macht man das in der Regel nicht im Klartext, sondern man schickt einen, Algorithmus auf das Passwort, was der Benutzer gewählt hat, und verknotet das so, dass nichts mehr zu erkennen ist und speichert diese verknotete Kram. wenn ich jetzt mich wieder neu anmelde, dann wird das, was ich bei mir natürlich wieder im Klartext eingebe, auf die gleiche Art, mit dem gleichen Algorithmus wieder verknotet und verhasht. Und dann wird das Ergebnis mit dem gespeicherten Ergebnis verglichen. So, und man kann aus diesem Hash von dem Passwort direkt erstmal nicht zurückrechnen, wie das eigentliche Passwort war. Es gibt also irgendwelche Rechenarten, vielleicht, wenn Sie wissen, was die Fakultät ist, hat man eigentlich alle in der Schule gehabt. Fakultät kann ich auch nicht zurückrechnen, obwohl ein Passwort-Hash hier nichts mit zu tun hat, nur zur Erklärung. Ein Sicherheitsforscher, Thomas White, der hat auf seiner Webseite einen Mirror aufgesetzt und hat den Datensatz, den kompletten Datensatz aus diesem Dropbox-Hack veröffentlicht. Diese Daten, die waren eigentlich schon länger verfügbar, und zwar im Darknet gab es eine Plattform, da konnte man die für 1200 US-Dollar kaufen. Und in diesem Paket sind also neben diesen 68 Millionen Passwort-Hashs, ich sage es nochmal, nicht die Klartext-Passwörter, auch die Nutzernamen dabei. Und naja, er will eigentlich damit die Öffentlichkeit auffordern, will sagen, hier pass auf, hier passieren Dinge, da hilft keiner mit, da sagt keiner etwas dazu, hier muss irgendetwas getan werden von unserer Seite, von der Seite der Regierung und so weiter. Diese Hashs, die da veröffentlicht wurden, das sind B-Krypt-Hashs zum Teil, ungefähr die Hälfte wohl, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die andere sind allerdings mit dem SAA1 gehasht worden. Also, die Klartexte daraus zurückzurechnen, da gibt es Methoden dafür, will ich aber gar nicht näher sagen, wo man so etwas finden kann. Man kann so etwas sogar kaufen oder sich eine Dienstleistung erkaufen dafür. Ja, er will also jetzt, der Herr Wald, versuchen, eine Diskussion in Gang zu bekommen, dass man solche Angriffe erschwert, dass man wirklich bessere Algorithmen verwendet überall und nicht solche, die mittlerweile als unzuverlässig gelten. Und Dropbox hat übrigens alle Benutzer, nachdem das passiert ist, aufgefordert, ihre Passwörter zu ändern. Das heißt, jedes Mal, wenn man sich angemeldet hat, bekam man dann erstmal um die Ohren gehauen, hier machst du ein neues Passwort. Wir konnten deine Sachen, deine Daten nicht schützen. Ist ja schon albern. Aber naja, der Sicherheitsforscher Troy Hunt, der konnte diesen Einbruch in die Dropbox-Systeme anhand eigener Daten erkennen, vergleichen, nachweisen. Seine Untersuchungen ergeben, dass tatsächlich diese Dropbox-Accounts betroffen sind, deren Passwörter zuletzt vor Mitte 2012 geändert wurden. Also wenn Sie nach der Hälfte von 2012 Ihr Passwort geändert haben, brauchen Sie keine Angst zu haben. Alle, die davor, vor Mitte 2012, das Passwort das letzte Mal bei Dropbox geändert haben, sollten jetzt aber schleunigst Ihr Passwort ändern. Ja, man müsste dann vielleicht noch dazu sagen, wenn Leute so, ich wollte gerade sagen dumm, aber bequem sind und haben dieses Dropbox-Passwort auch woanders verwendet, bei ihrer Bank oder Kreditkarte oder sonst wo, auch mitändern. Ja? Denn die Lumpen, die probieren alles und an jeder Ecke, wenn sie mal irgendetwas haben, und die Computer sind so dumm, die haben ja kein Gewissen. Wenn ich dem sage, hier hast du eine Milliarde E-Mail-Adressen, und jetzt probierst du mal da alles Mögliche durch, dann macht so ein blöder Computer das und sagt ich, nee, du bist ja irgend so ein Böser, das mache ich nicht. Also, bitte diese Dropbox-Benutzer, die vor der Mitte des Jahres 2012 ihre Passwörter zuletzt geändert haben, sofort erneuern, ein neues, besseres und sicheres zu nehmen. Mittlerweile ist auch das Verfahren bei Dropbox sicherer geworden. Google Home. Google Home, ja, das ist ein Programm, ein Assistent von Google, der war, klingt ein bisschen merkwürdig, wenn Sie ihn mal gehört haben, der spricht so ein bisschen, als hätte er eine Zungenkrankheit. Da gibt es mittlerweile weitere Veröffentlichungen und Erklärungen von Google. Also Google Home erstmal, das ist ein, Google sagt, smarter Lautsprecher. Ich hasse diese blöden Begriffe. Also ein Lautsprecher, der als irgendwo klug, intelligent, schlau oder sowas bezeichnet wird. Dummes Wort. Und es wurde als Google Home bekannt geworden und der redet. Klar, was macht ein Lautsprecher? Er spricht laut. Und der Google-Assistent, so heißt er eigentlich, der soll nun helfen, alltägliche Dinge für mich mit zu erledigen oder mich zu unterstützen oder sowas. Erstmal ist es ja auch auf Pixel Smartphone ausgerichtet und dann soll er mir also zum Beispiel meinen Kalender helfen zu verwalten oder er soll vor allen Dingen alles das, was ich wissen will, wo ich dann sagen muss, okay Google, gibt's auch Leute, die sagen, ist mir zu doof, warum muss ich sagen, okay Google. Und dann redet der Lautsprecher und dann kann ich ihm meine Fragen stellen. Google hat mal eine Zeit lang Fernsehwerbung damit gemacht. Und eventuell kennen Sie das ja auch schon von Amazon, also Amazon. Die haben auch ein ähnliches Projekt. Also sie haben das gleiche Ziel eigentlich. Die dienen eigentlich dem Anwender dazu, ganz normale Fragen, wie spät ist es, wann fährt der nächste Zug von Koblenz nach Köln, wann kriege ich das erste Mal meine Rente oder alles so Sachen. All diese Dinge, Fragen in natürliche Sprache zu stellen und dann soll eben Google Home über diesen Assistenten dann darauf antworten. Dass natürlich der Lautsprecher das alles nicht weiß und nicht wissen kann, sondern dass der sich zu Hause meldet bei Google und dass dort in den riesigen Datenbank alles über mich und alles über alles gespeichert ist und daraus eine Antwort generiert wird, das muss man natürlich wissen. Und das, was ich gefragt habe, das wird natürlich auch gespeichert. Und daraus werden dann auch wieder neue Wissensdatenbanken generiert. Wenn ich also sage, ich möchte nach Köln fahren, dann und dann in den Blödladen. Und wenn ich das dreimal gemacht habe, möglicherweise verkauft Google dann an den Ich-bin-doch-nicht-Blödladen diese Anfragen und die schicken mir dann Werbung, obwohl ich dort anonym gekauft habe. Das ist ja eigentlich das, was dahinter steckt. Das ist das Kapital. Man will also hier den Menschen vorgaukeln, dass vieles einfacher wird, dass ich nur noch meinen Lautsprecher zu fragen brauche, wie es mir geht oder wann mein Kühlschrank leer ist oder wann meine Freundin zu Besuch kommt. Und anschließend wird dann die Antwort generiert und gespeichert, was ich eigentlich wollte. Und dieses Signalwort oder Startwort oder sonst was, okay Google, das sagt dem System, er soll in den Befehlsmodus gehen und soll mich fragen, was ich denn will. Das heißt auch, dass dieses Ding immer hört. Ob es immer mithört und alles irgendwo hin überträgt, wage ich zu bezweifeln. Denn das wäre dann doch ein bisschen zu viel des Guten und vor allen Dingen auch die Sauerei zu groß. Das traue ich natürlich mal Google zu. Aber machbar ist es. Ich will keinen Lautsprecher, der nicht nur laut spricht, sondern auch still und heimlich zuhört. Kommen wir nochmal zu Google. Google hat einen neuen Router vorgestellt. Und das Google Wi-Fi. Oder Wi-Fi oder Wi-Fi oder Wi-Fi oder irgend so ein Vieh ist es. Das hat die Möglichkeit, dass man nicht nur einen WLAN-Zugangspunkt haben kann, es geht auch mit einem, sondern man kann auch mehrere haben, die man in der Wohnung verteilt. Es gibt also zum Beispiel da so einen Satz mit drei kleinen Geräten, die man irgendwo in der Wohnung oder im Haus gar verteilen kann. Und diese sogenannten Wi-Fi-Points, die sorgen also dann dafür, dass die Reichweite meines Routers erhöht wird. Also wenn ich normalerweise meinen Router irgendwo im Keller stelle, meinen WLAN-Teil oder auf dem Dachboden oder unterm Bett oder sonst wo, dann gibt es vielleicht Ecken, wo die Reichweite nicht mehr ausreicht. Deswegen heißt es ja so. Und weil die Feldstärke zu gering ist, weil das zu stark abgeschirmt ist oder sonst wo. Da sind diese kleinen Geräte, die im Prinzip als Repeater arbeiten, dann dafür gedacht, dass man so etwas ja, um sein WLAN-Netz zu vergrößern, einsetzen kann. Dieses erweiterbare Netzwerk, das macht natürlich einiges und ist eine ganze Menge Infrastruktur dahinter, sowohl von der Hardware wie auch von der Software und von der Logik. Denn ich muss ja, wenn ich zum Beispiel von einem Raum in den anderen gehe, einfach so ein Handover haben. Das heißt, es muss meine Verbindung da, wo der eine WLAN, wie heißen die Dinger, weiß nicht, ob wie die einzelnen Geräte genannt werden, nicht mehr hinreicht und der nächste ist stärker, dass es dann umgeschaltet wird. Mag vielleicht bei Datendiensten noch irgendwie denkbar sein, dass da eine kleine Unterbrechung drin ist, aber wenn ich zum Beispiel über mein WLAN zu Hause telefoniere und ich laufe laufend hin und her, weil mich irgendwas aufregt oder sonst was oder weil ich parallel dazu Sport betreibe, durch die Wohnung laufe, und es würde laufend eine Unterbrechung da sein, das wäre schon mehr als unangenehm. Das hat man hier, laut Angaben von Google, mit diesen, Points heißen ja die kleinen, diese Wi-Fi-Points, so geändert, dass die sich darum kümmern, welchen Kanal haben wir, umschalten können auf den Kanal, die unterhalten sich, also laufen miteinander, wo bin ich in der Wohnung relativ gesehen, wo bin ich näher dran, wo bin ich weiter weg, wann muss ich umschalten, und so weiter. Da gibt es eine Applikation dazu, die für Android und iOS entwickelt worden ist von Google. Und damit kann man auch einzelne Nutzer zum Beispiel temporär ausschließen oder Zugang verlangen. Also das, was so ein modernes WLAN-Teil alles selbst macht, heute selbst kann, kann diese kleine Multi-Einheit, möchte ich mal sagen, auch. Und es kann 802.11a, b, g, n und ac, also ac ist auch dabei, als Dualbandgeräte, da kann man maximal 1200 Megabit pro Sekunde erwarten. Davon werden 867 Megabit für AC-WLAN benötigt. Also da kann man auch ganz schnell irgendwas streamen und kann auch durchs Haus rasen und gleichzeitig irgendwelche Videos sehen, bis man mit der Birne irgendwo dagegen stößt und es dunkel wird. Ja, dieser Teil hat einen Gigabit Ethernet Port und ebenfalls Bluetooth integriert. Und ja, das ist Bluetooth Low Energy. Man müsste mal gucken, was sie eigentlich damit meinen. Es sind 512 Megabyte RAM drin. Das ist natürlich eine Menge für so ein Teil, was nicht viel Aufgabe hat. Und es können noch 4 Gigabyte Flash angebunden, eingehangen, reingesteckt werden. Ja, das ist etwas nicht so ganz neu. Die Ideen gibt es ja schon länger. Und jetzt kommt es noch zum Preis. Also erstmal werden die natürlich in den USA angeboten, dort irgendwo in der Größenordnung um die 125 US-Dollar oder das Dreier-Set für 300 US-Dollar. Ja, und das heißt, bei uns will Google das Mitte des nächsten Jahres auf den Markt bringen. Und dann müsste man mal sehen, was es dann bei uns kostet. Sicherlich mindestens genauso viel in Euro wie auch in Dollar. Aber wenn es gut ist, ist es seinen Preis wert. Ich habe vor vielen Jahren mal mit dem Professor Eckmüller aus Bonn gesprochen und er hat mir damals seine ersten Überlegungen und Ideen zu einem Retina-Implantat auf eine Serviette gezeichnet, auf dem Petersberg, wo haben wir da Essen. Habe ich heute noch, weil ich fand das damals fantastisch. Ich hatte noch niemals vorher davon etwas gehört. Fujitsu arbeitet jetzt an einer Sache, die einen vollkommen anderen Weg geht. Und zwar mit einem QD-Laser. Der wird, das ist eine Art Brille. Und in dieser Brille sind Kameras drin. Und diese Kameras erzeugen ein Bild. Und dieses Bild wird über ein Spiegelsystem direkt auf die Netzhaut projiziert. So, und das funktioniert. Das war ausgestellt auf der CeaTech, funktioniert wohl sofort und ohne Anpassung an den einzelnen Brillenträger. Es wird aufgesetzt und das war's dann schon. Man muss auch nicht mehr fokussieren, weil es umgeht quasi die Linse im Auge und die Kameras selbst stellen sich scharf, die haben wohl einen sehr großen Schärfebereich. Ja, das ist also eine eigentlich vollkommen neue Idee. Ein Test von zwei Kollegen hat gezeigt, dass man einfach nur das Ding aufsetzen muss, die normale Brille absetzen muss. Es war keine Anpassung nötig und sie konnten sowohl in der Nähe Zeitungen lesen, wie auch in die Ferne gucken, aus der Halle rausgucken und draußen das Regenwetter projizieren. Der Laser projiziert also nicht direkt ins Auge, sondern ist ein ganz kleiner RGB-Laser übrigens, der projiziert das Bild auf einen MEMS-Spiegel und von da aus erst wird es dann über einen Reflektor in das Auge gespiegelt. Wer sich jetzt freut, dem muss ich sagen, es dauert noch etwas. Man spricht also davon bei Fujitsu, dass es Fujitsu, so heißen sie, jetzt müssen wir dabei das auch richtig machen, dass die ersten Geräte wahrscheinlich 2018 auf den Markt kommen könnten. Könnten heißt natürlich auch später. Aber eine neue Idee, eine gute Idee für alle, die ein bisschen Probleme haben mit ihren Gucklöchern im Kopf, gehöre ich ja mittlerweile dazu. Und es ist schön, dass auch hier die Entwicklung und die Technik weitergeht. Ceatec, da gab es jede Menge Roboterkram und sowas, auch so kleine Roboter, die einfach 10 cm hoch, so ein Teil, als Mitfahrer im Auto und auch für zu Hause zum Unterhalten da sind. Mit denen soll man dann einfach nur reden können. Bluetooth-Verbindungen zum Mobiltelefon, Mobiltelefon, Internet und so weiter, wie das üblich ist. So, und dann rede ich mit meinem Roboter und hinterher beschimpft er mich, wenn ich wieder gefahren bin wie eine Sau. Diese Funktion ist auch implementiert. 350 € umgerechnet plus 2,60 € Lizenzgebühr im Monat, allerdings nur in Japan. Ob es nach Deutschland kommt und wann, weiß man noch nicht. Ich bin wieder am Ende dieser heutigen Sendung angekommen. Ich weiß auch, dass nach wie vor die Eulen ein begehrtes Objekt sind. Schauen Sie einfach mal im Shop rein, es wäre schön, wenn wir Ihnen etwas verkaufen könnten, was Sie auch gebrauchen können. Regenschirme, Regenjacken und so weiter. Ach übrigens, in der Jahreszeit jetzt, wenn es dunkel ist, unsere Regenjacken gibt es auch in Weiß. Ich habe mir jetzt eine geholt und ich weiß, das ist eine gute Farbe in der dunklen Jahreszeit. Praktisch und gut sind die auch und vor allen Dingen, wenn es dunkel ist, ist eine dunkle Jacke doof, nicht smart, unsmart. Aber eine weiße Jacke ist dann schon mal smart. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, schönen Abend, eine schöne Woche oder Restwoche und würde mich freuen, wenn Sie am Sonntag bei der Fernsehsendung, bei der neuen dabei sind und am Montag zum neuen Audiogast. Bis dann, Daumen hoch, immer ein Bit übrig behalten und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.